Claudia, hast du den User für IMO Resolutions in die DOM-Admin-Gruppe gepackt?
Nee, der hatte aber auch nicht zu suchen, oder?
Ich habe den rausgeschmissen.
Ja,
Wenn
gut,
sich,
sehr
wenn da
gut.
was nicht funktioniert,
Die
wird sich
melden
schon einer
sich.
melden.
Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IT nicht auf die Reihe kriegt.
Ja, was war denn das?
Was hast du
Was
denn
denn
sonst so gemacht
hier
heute? Was
los?
hast du denn alles kaputt gemacht?
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Wartungsfenster. Man hat's gehört, wir haben uns nach, ja, 8 Folgen ein Intro geleistet.
Sehr gut gelungen, wenn ihr mich fragt. Bitte gib mal
Ja, ich habe
Feedback.
meinen ich hab mein, ich hab mein Kumpel Hans Zimmer angerufen, seines Zeichens ja Oscar-Preisträger und Filmkomponist. Ich habe gesagt, Hans, ich brauche ein Intro. Und mein Kumpel Lanz hat gesagt, wer sind Sie, woher haben Sie diese Nummer? Rufen Sie mich nie wieder an. Also muss ich es dann doch selber machen. Aber ich glaube, das ist gelungen. Ich glaube, das kann man so lassen. Ich glaube, das gilt als gültiger Versuch. Ja, herzlich willkommen. Da sind wir wieder. Wie sieht es denn bei dir aus? Hast du irgendwas kaputt gemacht diese Woche?
Ich habe heute niemanden aus irgendwelchen DOM-Admin-Gruppen genommen. Aber ich habe, nein, was kaputt gemacht habe ich nicht. Aber wir haben Patches installiert, ne?
Wir haben Patches installiert. Wo denn? Ich habe heute keine, also ich habe keine Patches, ich habe die
Ja,
Tage
doch, ich habe heute
nur View
eine.
kaputt gemacht. Ich habe befürchtet, also das ist natürlich wieder, ne, ich wollte natürlich wieder clever sein und ein bisschen View härten. Habe dann in den UAGs mal schnell TLS 1 und 1.1 ausgeknipst und der Kunde fragt mich noch, da fliegt aber keiner raus, oder? Ich so, nein, da fliegt keiner raus. Ja, natürlich sind User rausgeflogen und dummerweise hatte der Kunde auch noch Agents verteilt, die offenbar kein TLS 1.2 können. Ja, haben wir schnell wieder angeklipst. Dann ging das wieder. Aber so viel zum Thema kaputt machen. Wir haben, wenn wir so ein bisschen zur Hausmeisterei rüberkommen wollen, wir haben einen sehr netten Kommentar von MacGyver erhalten. Also zumindest nannte er sich so. Wer immer sich hinter diesem Pseudonym versteckt, verbirgt, vielen herzlichen Dank. Das motiviert uns weiterzumachen. Lasst uns auf jeden Fall mal alle Bewertungen bei iTunes da. Also man mag das nicht glauben, aber das iTunes Podcast Directory ist immer noch ziemlich wichtig dafür, dass Podcasts gefunden werden, weil sich eben auch viele andere Verzeichnisse da bedienen. Lasst uns eine schöne 5-Sterne-Bewertung da. Und ja, wir machen weiter profimäßig wie bisher auch. Jetzt haben wir ja sogar ein Intro. Jetzt müssen wir aber, glaube ich, auch nochmal auflösen. Tatsächlich gab es Leute, die haben sich dann auch mit den IPv6-Adressen von Meta beschäftigt, also der Mutter von Facebook. Hast du dir auch mal angeschaut, was diese Adressen so besonders
Ja,
macht?
du hast ja letztes Mal alle dazu aufgefordert, sich das mal anzugucken, wie dieser DNS-Record aussieht für Facebook. Was soll ich sagen? Da steht Facebook drin, ne?
Genau, richtig, weil ne, da die lustigen Meta-Ingenieure haben eben zwei von den 16-Bit-Feldern der IPv6-Adresse genommen und haben da mal schön FACE:B00C reingeschrieben. Facebook, ich habe das mal ein bisschen nachvollzogen, also für WhatsApp.com ist es tatsächlich so, viele andere Dienste von Facebook kommen auch mit ähnlichen Adressen umher, aber auch nicht alle, aber ich finde, das ist eine sehr schöne Sache, was man mit IPv6-Adressen alles so machen kann. Ich bin ja sowieso der Meinung, dass IPv6 heute eigentlich Standard sein sollte.
Aber das kann sich doch keiner merken.
Naja, sagen wir es mal so, also das Präfix kann man sich ja, also zumindest den ersten Teil kann man sich ja schon merken, und
Doch,
dahinter, das kann
ja.
man ja meist konfigurieren.
Genau, man muss es tatsächlich ein bisschen üben. Man muss sich am Anfang dran gewöhnen und dann geht das auch ganz schnell, sich auch eine IPv6-Adresse zumindest so zu gestalten, dass man sie sich merken kann.
Ja, genau. Also, ne, das ist ja, ich muss ja nicht alle IPv6-Adressen komplett durch das System vorgeben lassen. Also, gerade, ich kann ja bei IPv6 durchaus statische IPv6-Adressen vergeben. Also, was wir ja häufig machen, wenn wir es irgendwo implementieren, dass wir dann halt in einem von den Feldern die WLAN-Adresse noch durchgehen lassen oder dass halt auch wirklich dann, keine Ahnung, der Domain-Controller eine sehr prägnante Adresse hat, also ne, Präfix und dann Colon, Colon 1 oder sowas. Also IPv6-Adressen kann man ja schon schon kurz halten. Und es ist ja auch tatsächlich so, also zumindest, wir sind ja hier in Köln, ne, und die NetCologne, die verpasst jedem Kunden, der möchte, so ein /56-Präfix. Mhm. Ja, ich bin ja jetzt seit einem Jahr ungefähr, bin ich aber der, oder ich bin, nee, also ich, vor meinem Umzug war ich ja auch schon bei der Telekom. Ich war sehr froh, als ich Vodafone losgeworden bin, weil Vodafone, zumindest das, was sie bei ihrem DSL verwursten, sind sie sich heute immer noch nicht in der Lage, da irgendwie IPv6 zu liefern. Bei der Telekom ist das halt Standard und das funktioniert. Insofern ja, genieße ich auch tatsächlich IPv6 so. Also, und das mag man ja gar nicht glauben, wenn man mal schaut, wie viel dann doch schon IPv6 nutzt. Also wenn ich jetzt mal so meine Root-Server nehme, also zumindest was Mail angeht, da ist garantiert 80-90% ist da mittlerweile V6 von. Ich weiß nicht, hast du das mal irgendwie nachvollzogen irgendwo?
Da gibt es bestimmt ganz viele Statistiken zu und das kann man mal nachgucken, aber mir geht nur immer wieder auf, klar gab es irgendwann mal einen Zeitpunkt, wenn du halt mit IPv6 unterwegs warst, dass du nicht alles erreicht hast. Ja, das ist aber auch schon länger nicht mehr der Fall. Mir fällt es immer auf, wenn ich ins Büro komme, wo wir schön IPv6 haben. Ja, und ich habe mir irgendwo statisch eine IPv4-Adresse beim Kunden konfiguriert, die natürlich überhaupt nicht in unser Netzwerk passen. Das fällt mir meistens erst Stunden später auf, weil irgendwas Internes nicht geht oder keine Ahnung, weil ne, man kann wunderbar mit einer IPv6-Adresse leben. Ja, das funktioniert inzwischen sehr gut.
Ist ja seit, ich glaube, seit Vista Server 2008 ist es ja eh so, dass der IP-Stack von Windows V6 bevorzugt. Merkt man immer daran, wenn man Windows-Kisten mal im gleichen Subnetz untereinander anpingt, da kommen die ganz häufig mit ihrer Link-Local-Adresse durch die Gegend. Die IPv6-Link-Local-Adressen sind auch so ein schöner Mechanismus, wie ich auf ILO-Interfaces immer draufkomme, wenn ich im gleichen Subnetz bin oder wenn ich mich da direkt dran klemme. Wenn ich die MAC-Adresse von so einem ILO kenne, dann kann ich halt auch die IPv6-Link-Local-Adresse wirklich ausrechnen, weil die halt, da ist die MAC-Adresse halt drin verwurstet. Da gibt es dann auch, so sagen wir, Generatoren im Internet. Ich gebe die MAC-Adresse ein, kriege dann die IPv6-Link-Local raus und dann komme ich zumindest drauf, und ohne dass ich da irgendwie ein DHCP oder sowas was laufen habe. Naja, das Schöne an V6 ist auch, wenn ich das bei mir im Netz nutze, ich brauche halt an der Firewall kein NAT mehr.
Ja. Ja, viele sagen so, huch, nein, aber das ist doch schlecht. Nein. Also ich liebe das, ne? Wenn ich auf der Firewall tatsächlich mit IPv6 arbeiten kann, ich muss keine NATs mehr zusätzlich bauen und
genau, kann einfach hier Verkehr rein und rausrouten. Das Thema so Privacy ist ja auch gelöst. Also die allermeisten Betriebssysteme können das mittlerweile mit dieser Privacy Extension, also dass die dann halt ihre dynamisch generierten V6-Adressen regelmäßig durchrotieren. Also es ist ja auch tatsächlich so, in einem LAN würde ich halt weitestgehend auf diese IPv6-Autokonfiguration setzen, also wo dann halt zum Beispiel eine Firewall oder irgendein anderer Router so Router-Advertisements rumschickt nach dem Motto, oh, hier Leute, das ist mein Präfix hier, generiert euch daraus doch einfach mal eine IPv6-Adresse. Da kann es auch erstmal zu keinen Kollisionen kommen, da gibt es also auch eine Duplicate Address Detection, das funktioniert alles sehr, sehr gut. Und ne, ohne viel Zutun hat mein Rechner halt dann eine V6-Adresse, und wenn ich dem dann noch irgendwie über DHCP V6 Stateless dann den noch einen DNS-Server mitgeben kann, dann ist das relativ relativ einfach. Also auch so ein Windows-DHCP, der kann ja DHCP V6 Stateless und Stateful. Ne? Bei Stateless vergibt er halt nur so, ich glaube, nur DNS. Und bei Stateful halt die ganze Adresse. Das ist relativ schnell gebaut, relativ einfach. Firewall-Regeln sind auch nicht viel komplizierter, weil ich kann halt auch da
im Gegenteil
V6-Netze summieren, das ist auch ziemlich easy. Also es gibt heute tatsächlich überhaupt keinen Grund mehr, kein V6 zu machen, außer dass man sich vor dieser Technologie ein bisschen fürchtet. Aber habt Mut. Es lässt sich eh nicht vermeiden. V6 wird sich mehr und mehr durchsetzen. Aber vielleicht könnt ihr ja mal eure Erfahrungen mit V6. Ach doch, eine schöne War-Story zu V6 habe ich noch.
Oh ja.
Zeigt nämlich sehr schön, es gibt ja immer dieses Narrativ, oh, V6 hat mir mein Netzwerk kaputt gemacht. Nein. Und zwar gab es eine ganze Zeit lang mal, die gibt es bestimmt auch immer noch, so Teledat-Router von der Telekom, die mit den DSL-Anschlüssen verbindet wurden. Die hatten die lustige Angewohnheit, man hat dann zum Beispiel IP-Adressen dann statisch bei Rechnern vergeben. Die Dinger haben trotzdem Router-Advertisements rausgesendet. So, und wenn man dann halt bei den Clients V6 nicht abgeknipst hat, haben die sich halt selber V6-Adressen konfiguriert und haben dann von dem Teledat auch den DNS übernommen. Was dazu führte, wenn ich dann zum Beispiel Windows Domain Controller hatte, haben meine Clients diese Domain Controller nicht mehr gefunden, weil sie haben ja IPv6 bevorzugt und haben dann den Teledat-Router gefragt. Das gab dann zu einem gewissen Zeitpunkt im Internet jede Menge Foreneinträge in den einschlägigen Foren. So, oh, hier, mein LAN ist kaputt, IPv6, nach Abschalten von IPv6 hat wieder alles funktioniert. Ja, dabei hätte man wahrscheinlich diesen Teledat-Router einfach nur richtig konfigurieren müssen und dann hätte das auch funktioniert.
Also es hat sich aber sehr, sehr weit verbreitet, IPv6 abschalten, um Problemen vorzubeugen, leider.
Ja, auch immer wieder so so Geschichten, so, ja, ich habe IPv6 abgeschaltet, jetzt ist mein Ping besser. What?
Was?
Ja, genau. Nee, also gerade so in so Gamer-Foren oder so gibt es da ganz lustige Urban Legends zu IPv6 und dass man das besser abschalten sollte und hin und her. Nein, macht das nicht, konfiguriert es ordentlich und dann habt Spaß am Gerät. Das ist relativ einfach. Ja, du hattest gerade eingangs erwähnt, Patches installiert. Ja, ich meine, der Patch-Tuesday ist ja schon wieder ein bisschen vorbei.
Der ist schon wieder ein bisschen vorbei. Wir haben aber immer noch so ein bisschen Nachwehen von den Updates, Ausrichtung, Windows PKI. Wir haben so ein bisschen EAP-TLS-Probleme.
EAP-TLS-Probleme. Führ das doch mal ein bisschen aus. Es könnte sein, dass ich da reingelaufen bin.
Es könnte sein, ja, das könnte sein.
Was ist passiert?
Du hast ein NPS gehabt, richtig?
Muss mir das jetzt peinlich sein, dass ich ein NPS einsetze? Muss ich mich ein bisschen dafür schämen, ne?
Ja, das ist halt so ein Feature von Windows, das ganz toll ist, um mal klein anzufangen. Aber sobald der Radius ein bisschen skalierbarer sein muss, dann versagt er doch sehr schnell, der NPS, muss man sagen. Wenn man mal so für 15 WLAN-User einen Radioserver braucht, dann kannst du auch mal NPS ausrollen, aber vielleicht nicht für mehr.
Ja, also muss man, glaube ich, schon sagen, wir haben da, glaube ich, relativ viele NPS-Server
rumlaufen. Ja, sicher.
Auch einfach historisch bedingt und weil sich halt passende Alternativprodukte dann halt preislich dann doch immer recht weit oben im Regal befinden. Ich hatte eigentlich eher darauf abgezielt, dass Microsoft mal wieder so eine lustige LSA-Spoofing-Vulnerability
auch
gestopft hat. Und irgendwie hatten sie dann auch noch mal den KB-Artikel 554.13, das war bezüglich dieser NTLM Relay-Attacken, Petit Potam, hatten sie auch noch mal rausgekramt und gesagt, Leute, hier,
jetzt wird's
haben
Zeit.
Wir da hingeschrieben.
Jetzt aber, genau. Wenn du noch nicht hast, dann wird's jetzt verdammt noch mal Zeit. Oder knippst doch einfach deine ganze Webregistrierung ab für CAs.
Ja gut, das haben wir ja auch tatsächlich, glaube ich, in dem Zusammenhang relativ häufig gemacht, weil ich glaube, so richtig usable war die mittlerweile eh nicht mehr. Also neuere Certificate-Templates, damit konnte sie nicht umgehen. Und
ja, ganz, ganz einfach, nach dieser Mitigation hast du eben das Problem, wenn du deine Webregistrierung nicht mit auf der CA hast, der eigentlichen CA, wie du es ja eigentlich bauen sollst. Das soll ja ein eigener Server sein. Dann ist das gar nicht mal so einfach. Du aktivierst dann Kerberos, aber dann kann eben die Authentifizierung des Users über den Webbrowser nicht an die CA weiter delegiert werden. So ohne weiteres. Deswegen, bevor man dadurch 1000 Reifen springt, kann man sich auch eher mal die Frage stellen, komme ich nicht eigentlich ohne diese Webregistrierung aus? Und meistens lautet die Antwort, wieso, geht doch alles über Konsolen.
Meinst du jetzt CertUtil oder meinst du jetzt über die Zertifikate MMC, wo ich mir dann halt auch Zertifikate...
Sowohl als auch. Ja, ne? Also CSR kannst du auch ganz praktisch mit CertUtil einkippen. Und ansonsten, wenn ich ein Computerzertifikat brauche oder ein Benutzerzertifikat, geht doch alles über die MMC.
Ja,
oder also, automatisch.
Genau, also oder automatisch, ne? Jetzt hat Microsoft ja in dem KB-Artikel auch gesagt, ja, dann mach doch einfach NTLM aus.
Genau, das ist ja das Problem.
Führ das doch mal aus, warum ist das Problem? Also, schon verstanden.
Warum ist NTLM ein Problem, fragt er mich da.
Warum brauchen wir das eigentlich noch, ne?
NTLM, immerhin NTLM und nicht LM. Ja. Warum braucht man das eigentlich noch? Leider.
Man mag das ja gar nicht. Ich glaube, das kommt ja immer noch an allen möglichen Ecken und kommt das immer noch zum Einsatz. Ne? Also vielleicht da, um den Kontext ein bisschen zu setzen. Ich meine, seit Server 2000 haben wir NTLM und wir haben Kerberos. Also wir haben seit 22 Jahren haben wir NTLM und Kerberos. Und trotzdem kommt NTLM immer noch, immer wieder springt es aus dem Hut und man denkt so, warum
was
eigentlich?
Was macht das eigentlich noch hier?
Aber das muss man einfach wissen. Ich meine, NTLM kommt dann zum Einsatz, wenn ich kein Domain-Member bin. Das heißt, ich versuche auf eine Ressource zuzugreifen, in einer Workgroup zum Beispiel. Oder ich komme aus einer Workgroup und möchte auf einen Server zugreifen, der zu einem Active Directory gehört.
Klassisch, ich glaube, ein default konfigurierter External Trust macht auch noch NTLM, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Wäre jetzt die Frage, wo wir sowas noch. Ja, wobei stimmt, meistens so ein.
Ja, hast du schon mal, oder?
Ja, selten.
Gut, wenn du so Fusionen hast von verschiedenen Firmen oder.
Ja, gut, aber das sind ja jetzt keine.
Ja, gut, dann machst du Forest Trusts, ja.
Ja, genau, dann machst du theoretisch eher Forest Trusts, ne? So External Trusts hättest du ja, also ich kenne die tatsächlich nur so noch so aus so NT4-Migrationsszenarien. Das ist ja nun wirklich hoffentlich seit 20 Jahren vorbei. Ja, aber was ich immer wieder verdränge, ist ja, wenn du dann, also das sieht man ja auch immer noch so häufig, ne, so /IP-Adresse/Freigabename, auch da kommt NTLM zum Einsatz.
Ja, aber ich habe jetzt ja kürzlich gelernt, da gibt es dann auch einen kleinen Hack, wie man dann auch Kerberos über IP-Adressen erlauben kann.
Einen kleinen Hack, wie man SPNs für IP-Adressen machen kann, die man ja eigentlich nicht haben sollte. Ne? Warum? Ja, weil uns das mal wieder auf die Füße gefallen ist.
Man meint gar nicht, wie oft das vorkommt mit den IP-Adressen.
Nee, das ist tatsächlich so. Ne? Also ich glaube, viele neigen halt immer noch dazu, sich auch so wichtige Systeme so anhand von IP-Adressen zu merken. Ne?
Ja, und wenn
ich
du halt so Legacy-Systeme hast. Ne?
Also wenn ich kein FQDN verwende, sondern einfach ein Shortname, fällt der auch auf NTLM zurück?
Das
oder?
Kommt auch drauf an, wie der SPN registriert ist. Der SPN sollte auf beides registriert sein.
Ja, stimmt, genau. In dem Fall, ja. Wenn es eine SPN für den Shortname gibt.
Genau,
also quasi,
deswegen brauchst du dann auch, wenn du
ohne Domain-Teil, dann
Wenn du einen Webserver hast und du hast einen eigenen DNS-Eintrag oder sowas, dann braucht der auch nochmal einen SPN. Ne, also wenn ich hier, mein intranet.de irgendwie registriere intern per DNS und dann Webserver aufkommen soll, dann brauchst du auch einen SPN dafür. Aber jetzt weiß ich nicht mehr, was ich davor sagen wollte.
Ich glaube, wir waren gerade dabei, wo überall noch NTLM zum Einsatz kommt.
Ich will gar nicht wissen, bei vielen, ich sag mal, Legacy-Systemen oder auch, ja, keine Ahnung, wo vielleicht auch mal eine Softwareentwicklung stattgefunden hat.
Ach so, wo irgendwas auf IP-Adressen verdrahtet ist.
SQL-Server auf IP-Adressen verdrahtet. Irgendwelche SQL-Backends mit IP-Adressen angebunden. Irgendwelche SMB-Shares, die wir brauchen, mit IP-Adresse angebunden.
Wie würdest du da vorgehen?
So
Wireshark auf DC und mal gucken, was per NTLM um die Ecke kommt.
Ja, vielleicht kann man das eher mal so über die Audit-Policies machen. Also Wireshark auf dem Domain-Controller.
Ich liebe Wireshark.
Ich liebe Wireshark, keine Frage.
Ja. Ich wollte gerade sagen, ich möchte es defaultmäßig überall installiert haben, aber ich glaube, dann würden mir gerade alle Pentester der Welt mit dem nackten Hintern ins Gesicht springen. Aber du sagtest also, man kann das schön über Audit-Policies machen, ne?
Du kannst also konkret auch, es gibt auch NTLM-Audit-Policies, die du halt erstmal anmachen kannst, bevor du die eigentliche Policy setzt. Hier, na, jetzt machen wir keine NTLM mehr. Auch Kerberos ist übrigens ja nicht Kerberos, ne?
Kerberos ist nicht Kerberos?
Kerberos ist nicht gleich Kerberos.
Du willst jetzt mit, aber du kommst mir jetzt nicht mit hier Kerberos V4 um die Ecke, oder was meinst du jetzt?
Was? Nein, ach so, V4? Ja, nein. Nein, ich rede von Encryption. Leveln.
Ach, okay.
Du kannst ja auch DES und RC4 und so weiter.
Ich habe die Tage, SSL V2 und V3 beim Kunden ausgemacht. Bei dem Exchanger. Also
ja,
auf dem Webscaler. Es war noch an. Ja?
Das haben wir jetzt alle nicht gehört.
Das schneiden wir raus.
Ist das rausschneiden? Okay.
Nein. Nein, sowas muss drin bleiben. Nee, also auch da, ne, guckt ruhig mal nach, was ihr so an Web-Services bei euch im Netz habt, ne? Ob da möglicherweise noch irgendwo SSL V2, V3 an ist. Auch TLS 1, 1, 1, das könnt ihr alles abknipsen. Ich glaube, bei den modernen Browsern, die haben mittlerweile auch den Code dafür rausgeworfen. Also wenn ihr irgendwie auf irgendwelche MFPs oder Drucker nicht mehr draufkommt auf so Web-Interface, dann wird das wahrscheinlich daran liegen, weil die Dinger halt kein TLS 1, 2 können. Auch sowas gibt es heute immer noch. Ja, NTLM loswerden und das ein bisschen härten, das ist immer wieder schwierig. Also du hattest das auch letztens so schön rausgegraben, da war ich ja schon wieder ein bisschen beeindruckt, wenn man Veeam-Backup-Server hat und man hat sie irgendwo weggeschlossen, so hinter Firewall und in WLAN und so weiter. Der Guest-Interaction-Proxy, der quatscht dann auch schön NTLM zu den ganzen zu sichernden Gästen.
Ja gut, ganz konkret, du hast ja häufig das Szenario, dass dein Backup-Server nicht in der Domäne ist, einfach aus Sicherheitsgründen, ne, damit dein Backup halt nicht durch irgendeinen kompromittierten AD-User, ich sag mal, gelöscht werden kann. Und da stehst du natürlich vor der Herausforderung, wenn du in deiner Domäne NTLM abschaffen möchtest, ja, dann musst du irgendwas machen mit dem Backup-Server.
Genau, weil das hatten wir ja gerade schon mal beleuchtet. Genau. Das ist ja genau dieser Fall. Du hast ein Nicht-Domänen-Mitglied, der mit Domänen-Mitgliedern quatschen will und dann kommt NTLM zum Einsatz.
Genau. Ja, und dann ist der doch im Nachgang einfache Trick, in Anführungsstrichen, der, dass du einen Guest-Interaction-Proxy baust, der in der Domäne ist. Gibt dir mehrere Vorteile. Einmal, du kannst dir Firewall-Regeln sparen, weil du musst
genau,
jetzt
ich ja
nicht
nur noch
mehr
dann zwischen Backup-Server und Guest-Interaction-Proxy eine Firewall-Regel brauche. Ne?
Genau, und der Guest-Interaction-Proxy kommt auch nur, kommt auch nicht an die Daten im Backup dran. Mhm. Deswegen ist das jetzt keine, ich sag mal, kein Tor, was da aufgemacht wird, sondern einfach etwas, was dir erlaubt, der Guest-Interaction-Proxy, sobald er in der Domäne ist, meldet er sich auch per Kerberos an den Gast-VMs an.
Genau, der spricht dann halt Kerberos mit den anderen Maschinen. Vielleicht auch nochmal so zum Unterschied, aber das ist auch ein Artikel, den verlinken wir auch in den Shownotes. Also grundsätzlich, NTLM ist halt so ein Three-Way-Handshake, ne? Also der Client scrambled irgendwie sein Passwort, schickt das an den Server, da kommt dann wieder so eine Challenge zum Einsatz. Ja, und Kerberos macht das Ganze halt auch mit zwei Schritten, aber das ist in dem Artikel von CrowdStrike ganz schön beschrieben, warum man eigentlich kein NTLM mehr haben will, aber so richtig loszuwerden ist auch schwierig. Also ich glaube, bei kleinen Umgebungen, so kleinen Greenfields mit ein paar Desktops oder so, ist das wahrscheinlich gar nicht mal so schwer, NTLM da abzuschalten.
Ja, oder in, ich sag mal, nicht so alteinhergebrachten Umgebungen. Also
sobald
wenn
halt
du eine Domäne hast, die vielleicht 5 Jahre
hast,
alt ist oder so, dann geht das, wird das gehen, ist das kein Problem. Ne? Mhm. Oder wo du weißt, okay, ne, da laufen nur noch Windows 10-Kisten, alle meine Server sind auf 2016 oder meinetwegen 12 R2 oder sowas. Ja, mach doch einfach mal. Ne, was, ne, und du weißt auch, dass die, ich sag mal, selbst gehackte Software oder sowas kommt auch nur so ganz bedingt zum Einsatz. Ja, wäre doch ein Versuch wert. Vor allen Dingen hast du immer, wie gesagt, Audit-Policies, mit denen du das erstmal abklappern kannst, was da überhaupt noch so alles ankommt.
Mhm. Ja, gut, das ist ja tatsächlich schnell aufgesetzt, ne, dass man dann mal Policies baut, die einem dann zeigen, was man da so hat. Mhm. Klar, und ne, grundsätzlich auch mal gucken, wenn man irgendwo Trusts hin hat, wie die konfiguriert sind, soll ja immer noch so Firmen geben, die halt überall noch Vertrauensstellungen haben, sei es für Migrationsszenarien oder so. Das ist halt auch so aus Security-Perspektive tatsächlich was, wo man halt, wo weniger halt mehr ist. Also Trusts sollten nach Möglichkeit halt so lange bestehen, wie man sie braucht. Mhm. Wenn man dauerhaft Trusts braucht, ist das eigentlich immer ein bisschen komisch. Ja, auf jeden Fall hat Microsoft halt gepatcht und dabei scheint wieder das eine oder andere kaputt gegangen zu sein.
Das ist immer so, das klingt immer so hart, ne? Ja, es ist sicherer geworden, nicht?
Ja, was war denn da mit dem EAP-TLS und dem Certificate Mapping?
Ja, da gibt's da werden wir einen schönen Artikel auch nochmal verlinken. Es sind jetzt zumindest Vorarbeiten geleistet für das Szenario, dass du mit einem kleinen Zertifikat sowas machst wie 802.1x.
Ja. Das ist ja das EAP-TLS, ne?
Ja, genau. Mit kleinen Zertifikat. Ein Fun Fact am Rande, bei Default auf Windows 11 hast du gar keine Alternative, wenn du mit einem kleinen Zertifikat, also als mit einem kleinen Zertifikat zu arbeiten, ne? Weil standardmäßig, und jetzt muss mich die große Runde mal korrigieren, wenn ich da Unsinn rede, aber standardmäßig ist da MS-Chub V2 nicht mehr möglich.
Ja, das ist ja, glaube ich, das, was man ich glaube, Windows 7, Windows 10 kennt, wenn das Credential Guard an ist, ne? Dann gehen so diverse Sachen auch nicht mehr. Also so alles, was passwortbasierte Authentifizierung ist, ist dann auch wieder ein bisschen, bisschen schwierig. Das hatte ich auch die Tage, ich meine es aber Hairless in the Clouds in einem der letzten Folgen, dass Microsoft jetzt auch halt hingeht und per Default, ich glaube bei den letzten Windows 10 Insider Builds ist es auch schon macht, dass sie da einfach die Security-Schraube anziehen und sowas wie Credential Guard dann auch bei Default anschalten.
Mhm. Und wie gesagt, ich habe
bei Kunden, was prinzipiell keine schlechte Idee ist.
Ja, auf jeden Fall. Plus, wie gesagt, ich habe jetzt bei Kunden, die schon ihr Windows 11, ich sag mal, kleinflächig im Einsatz haben, eben noch die Erfahrung gemacht, dass die wollen halt nur noch 802.1x mit Client-Zertifikat. Es ist offensichtlich eine Änderung auf dem Weg durch Microsoft, dass du hast halt verschiedene Möglichkeiten, wie kann die Active Directory dieses Zertifikat, diesen Public Key, der da mitgekommen ist, wie kann der das denn dem Computerkonto zuordnen? Ja, gibt es verschiedene Ansätze, einmal über Subject Name, über E-Mail-Adresse, wenn es ein User ist und nicht gerade ein Computerkonto und so weiter.
Geht es da auch im Kern darum, welches Zertifikat aus dem Certificate Store verwendet wird? Weil typischerweise kannst du schon mal den Fall haben, dass du mehrere Zertifikate in deinem Zertifikatsspeicher hast, sei es jetzt mehrere User-Zertifikate oder mehrere Computer-Zertifikate?
Ja, jein. Also das in dem Fall nicht. Aber wir können dann einen Artikel noch verlinken. Es gibt verschiedene, wie gesagt, verschiedene Möglichkeiten, dieses Zertifikat an das AD-Objekt zu mappen. Und da gibt es irgendwie drei schwache. Das ist halt sowas wie E-Mail-Adresse oder Name. Das kann man faken. Was man nicht faken kann, das sind zum Beispiel die Object-SID vom AD-Objekt. Jetzt ist mit einem neuen Update ein neues Feld hinzugekommen. Wenn man sich jetzt ein Computerzertifikat aus einer Windows-PKI zieht, dann gibt es tatsächlich ein Feld, wo die Object-SID drinsteht vom Client. Und das ist halt ein Strong-Mapping.
Ist
immer eindeutig, das kann auch nicht von jemand anders einfach mal so angefordert sein.
Ja genau, du müsstest ja auch dann das AD-Objekt mal ausgelesen haben, um an die SID zu kommen, um dann ein Zertifikat zu bauen, wo die SID drin ist.
Genau, ne? Also einfach das, diesen Vorgang ein bisschen sicherer zu machen. Ja, und das hat an der einen oder anderen Stelle doch zu einem Rumpler geführt. Wobei eigentlich diese Updates nur einen Audit-Mode einschalten sollten.
Ja, das hat Microsoft ja auch schon häufiger gehabt bei Updates, ne? Dass sie halt sehr bewusst, sehr früh sagen, so, wir bringen mit diesem Update Änderungen ein und ne, unser Schedule sieht vor, dass wir dann zum Zeitpunkt X diese Änderungen scharf schalten. Das hat ja, glaube ich, Admins immer mal wieder getroffen. Ich kann mich erinnern, das ist auch schon ein paar Jahre her, als Microsoft die Art und Weise geändert hat, wie Gruppenrichtlinien angewendet werden. Also wer liest das Gruppenrichtlinienobjekt und übergibt die Änderungen oder die Einstellungen an System, an User. Früher war es halt so, dass der User das Objekt gelesen hat und die Einstellungen an System übergeben hat. Microsoft hat es umgedreht, benutzt das Computerobjekt und es war ja immer so ein, ich will nicht sagen, Common Practice, aber die Sicherheitsfilterung zu benutzen. Also zu sagen, ich erlaube nur noch bestimmten Benutzern oder AD-Gruppen, ein Gruppenrichtlinienobjekt zu lesen und anzuwenden. Und da waren, standardmäßig sind das ja die authentifizierten Benutzer, da sind immer die Computer mit drin, die Computerkonten also auch mit drin. Und auf einmal zog das dann nicht mehr. Da hat es bei diversen Kunden in Citrix-Umgebungen geknallt. Und das war, glaube ich, auch eine Änderung, die Microsoft irgendwie, weiß ich nicht, auch ein halbes Jahr lang angekündigt hat und gesagt hat, hier, da drehen wir um. LDAP Signing.
Trotzdem sind
war auch noch so eine Geschichte. LDAP Signing war auch so eine Geschichte, wo.
LDAP Signing, ja, genau. Aber das haben Sie das denn scharf geschaltet irgendwann mal?
Ich weiß es gar nicht so genau.
Meines Erachtens nicht.
Ich glaube, das war auch mal.
Meines Erachtens ist das immer noch nur eine Warnung, die man da sieht.
Ja, und ich glaube jetzt mit dem Printer Nightmare war ja auch so eine Geschichte. Die Änderungen, die sie da gebracht haben, hatten sie ja auch angekündigt. Also es lohnt sich schon, auch die Release Notes immer mal wieder zu lesen und da reinzuschauen, was. Wie sieht Microsoft da, oder was sieht Microsoft vor, was sie da in Zukunft machen, dann rumpelt es auch nicht so viel im Gebälk.
Ja, also ne, heißer Tipp jetzt mal, sich das angucken und schon mal vormerken, nächstes Jahr im Mai soll das dann scharf geschaltet werden. Dann werden schwache Bindungen bei Zertifikaten nicht mehr akzeptiert.
Okay, das heißt, wenn man Zertifikate ausstellt für seine User, so via Auto-Enrollment, dann sollte man da jetzt mal, mal nachschauen. Na gut, den Artikel verlinken wir in den Shownotes. Dann gucken wir da mal drauf. Ein anderes schönes Thema, was wir uns ja mal überlegt haben, das sind so die less-known Windows-Features. Ich habe in der letzten Zeit viel mit Kunden geredet und war immer ein bisschen erstaunt, dass manche Kunden Features nicht kannten, die ich sehr liebe oder die ich sehr, sehr gerne einsetze. Mhm. Und genauso gibt es Features, wo wir uns denken, Gottes Willen, hier hätte doch besser niemals jemand ausgepackt. Ich glaube, da kannst du ein Lied von singen. Also,
wir haben ja schon über NPS geredet.
Na, ich glaube, NPS war an der Stelle gar nicht gemeint. Du hast doch immer Spaß mit Folder Redirections.
Ah. Okay. Ja, gut. NPS ist super. Also im Vergleich zu Folder Redirections. Folder Redirections ist toll, wenn du 10, 15, 20 User hast. Vielleicht noch 40. Keine Ahnung. Oder sagen wir mal so eine kleine Flotte, die man im Griff hat, wo man dann auch alle 3 Jahre mal einen PC austauscht oder sowas. Aber vergiss das einfach, wenn du mehr User hast als das oder wenn du halt einen ungleichmäßigen Lebenszyklus hast von Computern im Unternehmen. Vergiss es
nicht. Bei Terminal Services kommt das ja immer noch relativ häufig zum Einsatz, ne?
Ja, auf Terminal Services, klar. Auf Terminal Services. Aber die meisten denken dann ja, ja, aber man, wenn der User sich dann an seinem PC anmeldet, dann braucht er ja auch seinen Desktop und seine Dokumente und bauen dann irgendwann mal auch eine Folder Redirection auf den Client. Was man ja machen kann. Nur, die sollten sich nicht unterscheiden auf Terminal Server und Client. Und wenn man solche Sachen zurückbaut, dann muss man die sehr, sehr, sehr sorgfältig zurückbauen. Ja,
ich glaub, zurückbauen, das knallt
über einen langen, langen Zeitraum. Ja, weil wenn ich das zurückbaue mit einer Gruppenrichtlinie und ich habe im Unternehmen vielleicht Leute, die 3 Monate lang mal nicht da sind oder ein halbes Jahr nicht da sind, also und diese Gruppenrichtlinie nämlich nicht mitkriegen, dann haben die ein Problem. Ne? Spätestens dann, wenn ich den File-Share entferne, haben die keinen Desktop mehr, keine Dokumente mehr. Die können sich wahrscheinlich gar nicht mehr richtig anmelden. Also, das muss wohl überlegt sein, wenn man das einsetzt.
So ein Feature aus der Hölle, das war ja auch diese Offline-Dokumente oder Offline-Ordner, ne? Wenn so User sagen konnten, hier so Rechtsklick offline verfügbar machen.
Ja.
Oh,
auch noch schöner ist das, wenn das noch per Policy gesteuert ist und dir es nicht aussuchen kannst, welche du offline verfügbar haben möchtest.
Oh nein.
Oder die hast dann irgendwelche Cache-Grenzen, diese Limits, die du dann setzen kannst, ne? Und dann.
Ja, sicherlich Features, die früher mal ganz toll waren, aber heute auch eher aus der Hölle zu kommen scheinen.
Ich erinnere mich an den einen User, der irgendwie auf dem großen Unternehmensshare versehentlich mal auf der obersten Ebene offline verfügbar geklickt hat und dann sah man seine Festplatte so.
Das kann man machen, das ist
sollte
aber
man
scheiße.
Nicht tun, das ist schon Mist, ja.
Wobei ich da ein großer Freund bin, OneDrive for Business, also Leuten klar, das OneDrive for Business schmackhaft zu machen, auch als Ersatz für den persönlichen Home-Folder.
Ja.
Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Das hat auch so ein bisschen so mit Backup zu tun. Man hat die Sachen dann in der Cloud liegen, trocken, warm und sicher. Das heißt, wenn das Notebook mal kaputt ist, dann sind die Leute schnell wieder arbeitsfähig.
Definitiv. Ich frag mich mal.
Aber noch mal einen Schritt zurück. Was ist denn so dein liebstes, selten bekanntes,
unterrepräsentiertes Windows-Feature?
Ja.
Group Managed Service Accounts.
Das ist mein neues Lieblingsthema.
Ja,
ich
kann gar nicht fassen, dass die nicht häufiger eingesetzt sind.
Magst du mal kurz ausführen, was das ist?
Ja, wir alle kennen diesen klassischen Service-Account-User. Das heißt, irgendwo
wird eine Software. Ach genau, den
SVC-IMO-SQL 500, weiß ich nicht. Genau. Den wir vorhin aus der DOM-Admin-Gruppe rausgenommen haben.
Bei einem Group-Managed-Services-Account geht das nicht. Da wäre das nicht
genau
passiert.
So ist das. Nein, der Group-Managed-Services-Account ist ein komplett von der AD gemanagter Account. Es gibt auch noch ursprünglicher Service-Managed-Service-Accounts. Die haben allerdings nur den Unterschied gehabt, dass du halt nur einen Server hattest, der den verwenden konnte. Inzwischen schon seit längerer Zeit gibt es eben diese Group Managed Service Accounts, die du dann eben auch auf mehreren Servern einsetzen kannst. Was kannst du damit machen? Ja, du kannst Services starten, du kannst Tasks planen damit, ne, auch beliebtes Thema. Und du kannst eigentlich alles, was automatisierbar ist, damit machen. Was du damit nicht machen kannst, ist sowas wie Run As. Du kannst nicht das Passwort ändern von dem Kram. Und du musst es auch nicht ändern, weil das macht die AD automatisch alle 30 Tage.
Das ist Tage. Auch immer so ein bisschen Pain in the Ass. Ne? So
ja, Service Accounts, die haben immer
nicht dokumentiert.
Keiner ändert jemals das Kennwort von einem Service Account, den man händisch anlegt als Benutzer in der AD. Ne? Und dann sagt man, der ist jetzt lokaler Admin auf diesem Server. Und dieses Passwort ändert nie wieder irgendjemand. Das hast du halt mit Group Managed Service Accounts nicht. Ne? Das Schöne ist, du kannst den halt wie einen ganz normalen User in der AD auch passend mit Berechtigungen ausstatten, auf File-Shares etc., wenn er irgendwelche, keine Ahnung, Reports irgendwo lesen oder ablegen soll. Mhm. Oder als SQL-Agent, ne, da automatisiert Backups ziehen soll. Und ja, ich bin großer Fan davon.
Es
ist gar nicht so schwierig, wie man vielleicht
meint. Lege ich die an? Also was muss ich da tun?
Ach, du musst ja erstmal so einen KDS-Rootkey einmal erstellen in der AD, ist ganz schmerzfrei, ist ein PowerShell-Befehl. Mhm. Und danach kannst du dir einfach mit ja, es geht alles mit PowerShell am einfachsten, ne, mit New AD Service Account. Du musst dann Computerkonten definieren kannst du über eine Gruppe machen, deswegen Group Managed Service Account. Du gibst dem Computerkonto das Recht, diesen User zu verwenden und das Passwort abzurufen aus der Active Directory, und es kann kein anderer abrufen, außer den Konten, die du dafür angibst, ja, und in diese Computergruppe kannst du eben auch ein oder, wenn du musst, zwei Server beispielsweise reinnehmen und musst dann diesen Service-Account auch nochmal installieren, in Anführungsstrichen, auf diesen Servern. Und dann kannst du das eben auch für Tasks, nehmen wir das ganz gerne.
Ja, da macht das ja total Sinn. Also gerade so Tasks sind ja immer so das schöne Beispiel für, man ändert ein Kennwort und dann merkt man erst 3 Wochen später, dass irgendwas nicht mehr funktioniert. Ne? Mhm,
genau.
Das ist immer ziemlich, ziemlich bitter.
Ja, die Steigerung ist immer alles mit dem mit Administrator-Usern zu machen oder so, oder mit dem eigenen, weil es jetzt mal schnell gehen muss, und dann findet man die irgendwann ja.
Ach genau, richtig, ja, schön den eigenen Admin-Account dafür verwenden. Ne?
Genau. Was ist denn dein Lieblingsfeature?
Fine-graded Password Policies. Finde ich total unterbewertet, das Feature. Weil das eigentlich eine sehr, sehr schöne Möglichkeit ist, verschiedenen Benutzern oder auch Benutzergruppen, also ich kann die anwenden auf einzelne User, ich kann die anwenden auf Gruppen, eine sehr schöne Möglichkeit ist, verschiedenen Benutzerklassen, Benutzerrollen verschieden starke Kennwörter zu geben. Also ich kann zum Beispiel sagen, also typischerweise machen wir das ja, wenn wir Admin-Tiering haben, ne, wir haben unsere Tier 2, Tier 1, Tier 0 Accounts. Mhm. Und was immer so typisch ist, das ist so der Tier 2 Account. Ne? Der hat ein komplexes Kennwort, keine Ahnung, 16 Zeichen hin und her, 5-mal falsches Kennwort, zack, User gesperrt. Was wir da bei Tier 2 Accounts häufig machen, ist, dass wir die Accounts dann automatisch entsperren lassen, nach einem Tag, nach ein paar Stunden. Mhm. Also was würden wir bei einem Tier 0 Account nicht machen? Na, das kann ich aber über die normalen Gruppenrichtlinien kann ich das halt nicht steuern. Und da ist das halt viel, viel schöner gelöst. Warum ist es so total unterrepräsentiert? Schlicht und ergreifend deswegen, weil es eben nicht über die normalen Gruppenrichtlinien gesteuert wird, sondern über das Active Directory Verwaltungscenter.
Genau, irgendwie auch so ein Stiefkind, ne? Also
total,
das ist so,
total.
Keiner benutzt das,
genau,
das Verwaltungscenter.
Guck mal auf eure Domain-Controller und öffnet mal das Active Directory Verwaltungscenter.
Also sind schon ein paar nette Sachen.
Definitiv. An der Stelle übrigens ein lieber Kunde von mir, der Michael, der hat mir ein sehr schönes Tool gezeigt, das SpecOps Password Auditor Tool. Ist kostenlos, kann man sich halt gegen eine Registrierung runterladen. Das Schöne an dem Tool ist, das kann sich halt Password-Dumps aus dem Internet holen und diese Password-Hashes gegen das AD testen.
Oh, nice.
Ja, da bekommt man auch zum Beispiel raus, welche User die gleichen Kennwörter haben. Ist ja auch beliebt, ne? So Tier 2, Tier 1, Tier 0 Admin, gleiches Kennwort. Lässt sich also sehr, sehr gut nutzen, um die Kennwortqualität mal zu auditieren. Auch in Verbindung mit Pingcastle, ein sehr schönes Tool, weil das halt, ne, Pingcastle prüft halt jetzt nicht unbedingt die Benutzer. Und das Tool kann man immer mal wieder laufen lassen, um mal zu gucken, ob jetzt halt Benutzerkennwörter halt aus einem aktuellen Dump irgendwo aufgelaufen sind.
Mhm. Mir ist gerade noch eine Sache eingefallen.
Ja.
Du sagtest gleiche Kennwörter für Tier 1, Tier 0. Mhm. Und für deinen Backup-Server, der nicht in der Domäne ist, am besten auch nochmal das gleiche Kennwort.
Idee.
Ganz tolle Idee bei NTLM. Ist es nämlich sogar egal, wenn da eine andere Domäne davor stellt. Wenn der Username Gleichwort ist und das Passwort gleich ist, dann ist das nämlich total hinfällig mit
der
zusätzlichen Sicherheit durch.
Wenn ihr euch mal gewundert habt, dass auf einmal eine Anmeldung durchgeht, wo ihr zum Beispiel eine falsche Domain, einen falschen Servernamen angegeben habt, aber der Benutzername und das Kennwort das gleiche ist, dank NTLM geht das.
Genau, die Wunder von NTLM.
Genau. Was ich auch sehr unterrepräsentiert finde, da kommen wir so ein bisschen eher in den Bereich File Services, DFS. Also DFS Namespace, nicht DFS Replication.
DFS Namespace. Ja, warum? Also warum machen das nicht, also warum macht das nicht jeder? Also ganz einfach, auch wenn ich nur einen File-Server habe, warum mache ich nicht DFS Namespace? Ich verstehe das nicht. Welche Gründe habe ich das nicht zu tun?
DFS Namespace ist ja auch etwas, das kennen wir auch seit Windows 2000, ne? Ich weiß gar nicht, ob es bei NT4 auch schon DFSN gab. Aber das ist halt sowas, es ist halt sehr einfach dann, seine File-Service ist halt das ist ja immer dieses allgemeine alte Problem, ne? File-Server muss immer den gleichen Namen haben, weil der ist halt überall verknüpft. Na, wenn ich das halt am Anfang mal richtig mache und DFSN verwende, dann habe ich das Problem nicht, weil dann kann ich nämlich meinen File-Server hintenrum schön wegtauschen.
Genau.
Weil der Zugriff erfolgt ja über DFSN. Also //, Domainname /, such dir irgendeinen Root, DFS-Root-Folder-Namen aus und hinter den eigentlichen sogenannten DFS-Targets, da verstecken sich dann die eigentlichen Freigaben hinter.
Und ich glaube auch einfach viele Administratoren, die das schon lange machen, ja, die haben sich einfach über die Jahre so ein Problem damit gebaut, dass sie doch mal hier da was mit IP-Adresse verknüpft haben und da dann doch mal was mit File-Server-Namen. Und
ja, gut, das Problem ist, DFSN funktioniert halt nur aus der Domäne heraus. Ne? Ja. Wenn du halt keine Domain-Mitglieder hast, die können halt mit DFSN nicht wirklich umgehen.
Du meinst sowas wie Multifunktionsdrucker, ja?
Ja, ich möchte
auch. Genau. Ich habe das Unwort gesagt.
Ja gut, der MFPs, Entgegner. Du meinst sowas wie Scan-to-Folder, ne?
Mhm.
Ja, Scan-to-Folder ist halt so ein Edge-Case, ne? Das kann ich, den Use-Case kenne ich halt so aus dem Bereich Archivierung. Also du hast irgendwie so eine Anwendung, die halt in Verzeichnisse reinguckt, um da irgendwas rauszupicken. Mhm. Da kann ich verstehen, dass man da Scan-to-Folder machen will, aber ansonsten macht bitte Scan-to-Mail.
Ja, Scan-to-Folder, Scan-to-Mail. Scan-to-Folder funktioniert aber auch, wenn du halt ein sauber konfiguriertes System darunter hast, das eben im Benutzerkontext ausgeführt wird, was du meistens mit Follow-Me-Printing und so hast, ne, weil der User geht ja hin, hält seinen Chip dran, ist damit als AD-User angemeldet in der AD. Dann sollte das alles funktionieren. Wenn ich aber irgendwie nur so einen urmelalten, weiß ich nicht was, hab mit irgendwelchen SMB-V1 Adressbuch ein, ja, vergiss es, das geht nicht mit DFS, das ist wahr.
Ja, das stimmt.
DFSN, genau.
Genau, also DFSN, guckt euch an. Also nicht DFSR, ne? Die DFS-Replikation ist dann wieder aus der Hölle. Da kann man schon wieder viel Murks mitmachen.
Ohne geht aber auch nicht.
Ja, genau. dann der gute alte, ich glaube, es ist der File-Server Resource Manager, ne?
Der FSRM.
FSRM.
Ja. Also das ist so eine kleine süße Toolbox, ne? Also ich finde die ja immer ganz praktisch, weil du halt so Sachen machen kannst wie, ich möchte gerne mit einfachsten Mitteln verhindern, dass meine User sich irgendwelche Thunderbird Portable irgendwo auf ihre Homeshares ablegen, indem ich einfach sage, ausführbare Dateien deaktivieren. Ja, ist nur ein Beispiel, ja.
Ist ein Feature, ne? Ist keine Rolle, ist ein Feature, oder?
Der FSRM ist ein Feature,
genau,
ja.
Könnte also quasi im Server Manager als Feature nachinstallieren, FSRM. Mhm. Quotas gehen da auch ganz schön mit, überhaupt Reports mal
Quotas
zu gucken.
Quotas will ja die MAV immer nicht. Aber
ja, MAV-Betriebsrat, genau. Ja gut, der AD-Papierkorb, ich glaube, der führt bei den meisten so ein Schattendasein, weil, ja gut, AD-Objekte lassen sich halt relativ leicht aus dem Backup wiederherstellen.
Ja, wenn man das Backup richtig hat, dann lässt sich das relativ einfach herstellen.
Genau.
Was ist mit Dynamic Access Control?
Oh, total underrated. Ne, also wir kennen das ja alle, Berechtigungsvergabe.
So richtig live im Einsatz habe ich das bei noch keinem gesehen.
Wobei ich da auch nicht weiß, ob das daran liegt, dass die Leute das nicht kennen oder dass sie ihr AD nicht gepflegt haben. Also Dynamic Access Control basiert halt darauf, dass du halt Berechtigungen nicht aufgrund von Gruppenmitgliedschaften vergibst, sondern halt ja, die Claims aufgrund von ja, Benutzerattributen.
So Organisationsattribute.
Also, genau,
ne?
So Department oder Vorgesetzter oder sonst irgendwas. Und das finde ich schon ziemlich praktisch.
Ja.
Weil man da halt dann sehr einfach sagen kann, so ein bestimmtes, eine bestimmte Abteilung, Personal oder Finanzbuchhaltung können halt auf einen Ordner. Aber dafür muss ich halt mein Active Directory, meine User halt pflegen.
Ja.
Da das ist es ja häufig nicht.
Problem.
Ja, die meisten, also gerade wenn du jetzt hingehen willst und möchtest zum Beispiel mit Code2 oder so Signaturen aus ID-Objekten, dann muss es, dann muss es halt zwangsläufig machen, dann muss es halt zwangsläufig deine ID-Objekte pflegen. Viele machen, es ist halt Arbeit. Es ist halt Arbeit und gerade wenn du jetzt dann eh personell unterbesetzt bist, dann wird das halt auch nicht oft gemacht. Und das ist halt wirklich so ein Feature, das lebt halt davon, dass, dass ein Benutzerobjekt halt auch hübsch gepflegt ist, ja. So, was machen wir jetzt mit Folder Redirections? Das ist eher from hell, ne?
Das ist echt nur, das ist von from hell, ja. Also, ja.
Also würdest du aber auch tatsächlich eher zurückbauen?
Ein bisschen. ja, wobei zurückbauen ja, wie eben schon erwähnt, leider gar nicht mal so einfach ist. Mhm. Ich habe es gerade mitten in der File-Server-Migration erlebt, weil es da mal eine gab und die wurde halt nicht über einen entsprechend langen Zeitraum so zurückgebaut, sodass halt noch Artefakte auf dem einen oder anderen Rechner, der nicht inzwischen auch ausgetauscht wurde, der da schon seit weiß ich nicht wie vielen Jahren steht und nicht angepackt wurde und es gibt keine Gruppenrichtlinie mehr, die ist irgendwann mal auch abgebaut worden, diese Gruppenrichtlinie, die diesen Rückbau machen sollte. Ja, wenn in der Zeit der Computer nicht an war und die und dieser User nicht angemeldet war, dann hatte dieser User noch eine Folder Redirection. Ganz, ganz schwierig.
Apropos Gruppenrichtlinie, was Item-Level-Targeting?
Ja, viel zu selten.
Auch, ne?
Verstehe ich nicht, ne?
Also kann man schön halt in den Group Policy Preferences verwenden. Ja. Da gibt es nämlich die Möglichkeit, bei vielen Einstellungen Item-Level-Targeting zu machen. Sprich, genau zu sagen, ne, wenn der Benutzer in dieser Gruppe ist, wenn der Computer diesen Namen hat, wenn dies und jenes. Also die Anwendung von gruppenrichtigen Objekten an bestimmte Zustände zu hängen, das ist halt auch total underrated, sehe ich auch selten. Also was ich halt immer noch häufig sehe, ist halt, dass die Sicherheitsfilterung in Anführungsstrichen missbraucht, WMI-Filter viel zu selten.
Hätte ich jetzt nämlich auch gesagt.
Kann man nämlich auch schön auch zwischen Computern und Notebooks differenzieren, auch mit VMs, also so eine Standardgruppenrichtlinie, die wir ja immer bauen, ist ja so dieses, ja, mach mal den Powerplan auf High Performance, wenn das der VM Vendor ist. VMware ist, ne? Ist dann halt auch, hatte ich kürzlich auch noch so einen lustigen Fall, muss ich auch mal erzählen. Ich hatte beim Kunden zwei Maschinen, das waren Windows Server, waren aber aufgrund der Art und Weise, wie sie benutzt werden, T2-Systeme. Waren deswegen auch in einer anderen UU. Und der Kunde beschwerte sich darüber, oder hatte zumindest gesagt, pass mal auf, Patrick, ich habe komisches Verhalten. Nachts fallen die Dinger beim Backup immer auf die Nase, weil VMware-Tools angeblich nicht laufen. Immer wenn ich dann gucke und da reinklicke, dann starten die. Wir haben dann beide ein bisschen gebraucht, bis wir rausbekamen, dass die Dinger in Standby gehen.
Okay, weil sie in Tier 2 lagen.
Weil sie
Tier
in einer
U lagen.
Waren,
okay.
Wo entsprechend Powerplan lief für Notebooks. Und naja, hat ein bisschen gedauert, aber das haben wir dann nachher dann auch über so eine Gruppenrichtlinie rausgebracht.
Apropos Powerplan. Wir haben da so kürzlich noch was Interessantes gelernt über HP Workload-Profile und eine ganz spezielle Einstellung.
Genau, das ist tatsächlich auf Twitter an mir vorbeigeflogen. Und zwar habe ich da eine Diskussion mitbekommen, wo es darum ging, das sogenannte, oder aufgefallen war einem Twitter-User, dass wenn er in ESX-Top sich die Memory-Stats anguckt, er bei einer Zwei-Sockel-Maschine 4 NUMA-Nodes sieht. Also NUMA, Non-Uniform Memory Access, heißt halt bei den modernen Servern, also zumindest bei den Intel-basierten, AMD haben wir jetzt nicht so viel, da kenne ich mich ehrlich gesagt nicht mit aus, bei den Intel-basierten ist halt so, du hast eine CPU und diese CPU hat quasi lokal RAM. Und ne, CPU plus RAM gibt dann einen NUMA-Node. Das heißt, bei einer Zwei-Sockel-Maschine, das sieht man auch tatsächlich auf den Boards sehr schön. Du hast die beiden CPUs und dann hast du ne, links bzw. rechts von der CPU dann immer den RAM. eine CPU plus RAM ist ein sogenannter NUMA-Node. Mhm. Im besten Fall spannen deine VMs diesen NUMA-Node nicht. Also du hast zum Beispiel eine 16-Core-CPU und du hast dann da passend zu, also wenn der Server zwei CPUs hat und hat zum Beispiel 512 GB RAM, dann ist das in der Regel so, dass du dann halt x Kerne hast plus 256 GB RAM pro NUMA-Node. Im besten Fall spannt deine Maschine diesen NUMA-Node nicht. Das heißt, sie hat nicht mehr als 256 GB RAM, sie hat nicht mehr als 8 vCPUs, außer das Betriebssystem kann damit umgehen. VMware kann in den Gast herein auch solche NUMA-Informationen mit rausgeben und dann kann sich die Anwendung entsprechend darauf einstellen. Der SQL-Server ist zum Beispiel sowas, der kann damit umgehen. Jetzt begab es sich, dass der auf Twitter dann hieß, ja, ich sehe hier aber vier NUMA-Nodes bei der Zwei-Socket-Maschine. Das Feature nennt sich Sub-NUMA-Clustering. Und VMware Performance-Guru Frank Denneman kam direkt um die Ecke und sagte, oh mein Gott, schalt das ab. Es wurde dann noch mal ein bisschen konkretisiert, dass das jetzt nicht unbedingt, ja, also in vielen Fällen keine Einflüsse auf die Performance hat, aber die Empfehlung ist schon, Sub-NUMA-Clustering auszuschalten. Okay. Wenn du einen ProLiant hast, kannst du ja ein Workload-Profile angeben. Zum Beispiel Virtualization Max Performance.
Genau.
Damit werden ja dann auch bestimmte Einstellungen im BIOS entsprechend konfiguriert. Unter anderem macht er damit auch das Subnummer-Clustering an.
Aha.
Das heißt, du musst natürlich dann das quasi einmal das Profil Max Performance und dann musst du dann einmal auf Custom, damit du dann das Subnummer-Clustering ausschalten kannst. Verlinken wir auch mal zwei Artikel, die das Thema, also einmal mein Tweet oder den Tweet, den Thread, den ich da verfolgt habe, plus einmal aus dem VM10, aus dem VM Technology Network, ein Artikel zu NUMA-Node oder zu NUMA-Nodes. Schaut euch das mal an. Wer übrigens ProLiant hat, der sollte auch mal schauen, es gibt unter System Options Boot Time Optimization gibt es eine Option, Memory, wo man dann halt, ich glaube, Memory Errors bei Warm Reset zurücksetzen kann. Mhm. Wer also häufiger mal bei seinen ProLiant das Phänomen beobachtet, dass er Speicherfehler gemeldet bekommt, die nach einem Neustart weg sind, das macht man BIOS-Update und schaltet diese Option mal ein.
Auch ein lustiger kleiner Bug, häufig gehört von diversen Monitoring-Systemen, wo ab und an mal von irgendeinem ESXer so eine wilde Meldung auftaucht, Disk 0 an HPSA 1 unconfigured und dann kommen da 10, 5, 20, 500 Disks in dieser einen Meldung vor. Mhm. Auch das ist ein kleiner Bug. Da hilft es übrigens, den SMX-Provider aus dem ESXi-Image zu deinstallieren.
Okay, deinstallieren oder kann ich den nicht einfach updaten?
Updaten? Nein, also man soll den deinstallieren. Es ist ein HPE-Advisory. Der soll raus.
Mhm. Ah, dann verlinken wir das,
Nach den nächsten Updates deiner VC-Umgebung müsst ihr wieder raus.
Oh nein.
Ja.
Ah.
Ja.
Ja, das klingt wieder so nach Sisyphus-Arbeit.
Ja, genau.
Ah, super. Ja, sowas stehen wir ja.
Total. Was ist denn dein Aufreger der Woche?
Ja, ich hätte fast gesagt NPS, weil ich hatte nämlich lustigerweise mal wieder einen neuen NPS aufgesetzt auf dem Server 2022, um dann festzustellen, dass es immer noch einen Bug gibt, der besagt, man muss einmal die Firewall regeln. Also obwohl der Verkehr für NPS in der Windows Firewall standardmäßig erlaubt wird, muss man dann trotzdem an der Policy rumschrauben, damit der NPS-Verkehr auch tatsächlich durchgeht. Das ist wohl seit Server 2019 so.
Irgendwas ist da, ne? Du musst sogar nochmal dediziert eine Policy bauen für 18.12 UDP eingehend oder so.
Ja, entweder das oder die bestehende Regel einmal anpacken. Microsoft kommentierte, dass wohl tatsächlich damit ist uns egal, das Produkt ist eh deprecated.
Ach nee, sowas.
Wir fixen das nicht mehr. Das war bei Server 2019 so. Bei 2020 ist, oder bei 2022 ist immer noch dabei.
Ich weiß auch gar nicht, warum. Die hatten doch mal auch so tolle Ansätze wie MFA über Radius Extend, also über Extension für ein NPS. Ne?
Ja, da gab es irgendwie so ein Azure-Plugin oder so, ne?
Tja.
Womit man dann halt über Radius, über den NPS eine Azure MFA triggern konnte. Mhm. Fand ich super. Ich glaube, das gibt es gar nicht mehr.
Yay, das ist wohl auch gestorben. Schaffen wir doch die guten Sachen, schaffen wir doch einfach ab,
ja, was den NPS angeht. Also wobei, es ist ja tatsächlich so, den NPS selber, da haben wir ja schon schon Schmerzen mit. Also so WLANs darüber, eine WLAN-Zugehörigkeit über den NPS verteilen geht. Oh,
aber nur untagged.
Nur untagged. Und tagged ist dann wieder ein Problem. Ne? Und das willst du ja vielleicht auch für Telefon oder sowas haben.
Genau.
Das ist dann wieder ein Problem. Ich meine, da muss man ganz ehrlich sagen, also wenn wir größere Deployments haben, also sowohl für Wi-Fi als auch für 802.6, da kommt dann ganz schnell mal so eine Aruba ClearPass um die Ecke. Ja,
definitiv. Also damit ganz geht das schlimm finde ich doch an der Stelle, viel, viel schlimmer ist doch das Logging auf dem MPS. Er hat, hast ein Problem, ein User kann nicht authentifiziert werden und du musst das wiederfinden. Und das war vor 5 Minuten. Wenn du eine größere Umgebung hast, hast du schon keine Chance mehr, das auf dem MPS
wiederzufinden. Ja, das ist dann so schnell wegrolliert, da machst du dann tatsächlich nichts mehr. Ja, also ich bin gespannt, wie sich das Produkt weiterentwickelt. Also wir werden es sicherlich in einem oder anderen Fall noch weiterverwenden. Ich meine, wir haben NPS im Einsatz.
Ja, klar, haben wir NPS im Einsatz.
Für VPN zum Beispiel. Aber für größere Deployments, hüpft dann schnell so eine Aruba ClearPass aus der Ecke. Mhm. Das funktioniert dann einfach besser. Wobei, wir haben jetzt gerade bei einem Kunden, haben wir den ClearPass abgeschaltet.
Ja, aber da haben wir auch 802.6 abgeschaltet.
Genau, also der Kunde hat auch was ganz Interessantes gemacht hinsichtlich Zero Trust Network. Der nutzt einfach einen Zscaler-Client auf seinen Rechnern, um den Verkehr dann halt zu tunneln und der Rest ist ihm dann quasi egal. Mhm. So kann man das dann auch machen. Was ist denn dein Aufreger der Woche? Oder hast du dich nicht viel aufgeregt diese Woche?
Ja. Wir haben Montag. Was soll ich sagen? Ich habe mich über die Prä-Windows 2000 kompatible Zugriffsgruppe aufgeregt. Aber das ist vielleicht Thema für ein andermal.
Das ist tatsächlich vielleicht Thema für eine der nächsten. Ich glaube, damit machen wir einen Riesenfass auf in diesem Sinne.
Ja.
Was ihr jetzt gerade im Hintergrund leise rumsäuseln, hört zu uns das Outro. In diesem Sinne, habt Spaß, bleibt gesund, bleibt uns treu.
Genau.
Wir hören uns wieder.
Das Feedback da. Mal Idiot.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Ciao.
Ciao.